Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Movie Buddies. Ich bin euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie immer mein Kumpel
Patrick. Servus!
Ja, wir haben schon länger nicht mehr unser Handy für uns entscheiden lassen, welcher Film von uns behandelt wird. Und genau dem werden wir heute Abhilfe schaffen. Wir zücken unser Handy, ich werde es schütteln und herauskommt, Patrick, ich halte es dir rüber.
Oh, sie leben!
Von unserem Horror- und Science-Fiction-Spezialisten
John Carpenter.
Aber bevor wir loslegen, Patrick, wie schaut's aus? Wie geht's dir? Wie hast du die Woche rumgebracht? Gibt's
danke,
irgendwas Neues?
Danke, sehr gut. Ja, an sich ganz gut. Ich freue mich, nachdem meine Lieblingsreihe jetzt eine Fortsetzung endlich nach Jahren angekündigt und jetzt endlich in Produktion gehen soll, nämlich Lethal Weapon 5 soll erscheinen.
Okay.
Mit den altbekannten Cast.
Also alle von damals sind dieses Mal auch wieder mit dabei?
Sind mit an Bord, das Drehbuch steht. Das Einzige, was seit Jahren halt gehapert hat, dass Richard Donner ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben. Es hat sich jetzt Mel Gibson dafür, ich will nicht sagen herabgelassen, aber dafür will er sich hergeben.
Bereit erklärt,
dass er das als Regisseur machen möchte und auch Hauptdarsteller. Ja.
Sehe ich aber sogar recht positiv, weil...
Er hat gute Filme gemacht.
Nicht nur das, wir haben, wie du gerade selber gesagt hast, Mel Gibson als Regisseur, Braveheart und Die Passion Christi, Apokalypto sind sensationell gute Filme. Und dadurch, dass er in Lethal Weapon 1 bis 4 von Anfang an mit dabei war, glaube ich, dass wir hier einen Darsteller haben, der das Ganze sogar sehr, sehr respektvoll behandeln wird.
Natürlich, aber wo ich halt sage, sie sind halt jetzt leider schon in die Jahre gekommen. Nicht, dass sie es übertreiben, dass halt 60-, 70-Jährige wie in den ersten vier Teilen diese gewaltige Action machen können.
Das glaube ich auch nicht mehr. Wie schon gesagt, wir haben ja auch schon öfter mal erwähnt, dass selbst Liam Neeson noch als rüstiger Rentner, als Actionheld verkauft werden kann, dann glaube ich, je nachdem, wie man es schneidet, kann man auch noch einen Danny Glover und Mel Gibson als Actionstars repräsentieren. Nur ich glaube, sie werden diesen Staffelstab übergeben an ein jüngeres Duo.
Gehe ich davon auch aus, ja. Das Einzige, wo mich halt resigniert, dass es halt viel zu lange gedauert hat, um jetzt in Produktion zu kommen. Ich hätte gerne den Film von Richard Donner gehabt. Du merkst jeden Einzelnen seine Handschrift an, diese detaillierte Liebe in verschiedenen Szenen. Ja, das gut. Macht zwar auch Mel Gibson, aber nicht so.
Wollte ich gerade sagen, ich würde zumindest jetzt Mel Gibson mal die Chance geben.
Natürlich.
Ich würde ihm es tatsächlich zutrauen, dass es ganz gut macht. Weil er ist ein guter Regisseur. Er weiß, wie er seine Leute
catcht,
auch das Publikum. Und dadurch, dass es ja die Reihe ist, mit der er groß geworden ist, als Schauspieler, nicht nur, aber das ist sein Ding. Ich denke, dass er das sehr respektvoll und ehrwürdig, denke ich mal, zu Ende bringen wird. Als Bösewicht haben wir, was ich gesehen habe, glaube ich, Mads Mikkelsen angekündigt.
Angekündigt, ist noch nicht, also offiziell ist es seit heute bestätigt, dass die Produktion in Gange gehen soll, auch wo sie drehen. Und Mike Mikkelsen steht zwar mit in der Produktion, aber hat noch leider nichts unterschrieben.
Ja, muss ja auch nicht, aber...
Der Russo hat zum Beispiel mit unterschrieben, was ich cool finde, als seine Frau von Mel Gibson.
Ja gut, es bleibt abzuwarten, ob Mads Mikkelsen als Bösewicht wirklich in Erscheinung
tritt. Ich mag ihn als Schauspieler. Ich finde seine Filme...
Bringt auch immer super auf den Punkt.
Ja.
Er war der Bösewicht in 007 Casino Royale, hat er auch sensationell rumgebracht. Also ganz ehrlich.
Ohne Zweifel, ich kaufe ihn die Rolle ab. Also mein persönlicher Lieblingsfilm von ihm, Helden der Wahrscheinlichkeit.
Ja, aber selbst die ganzen dänischen Filme.
Das sind dänische Filme.
Ja, aber dänische Delikatessen.
Auch super.
Ich habe sie gefeiert.
Alle Filme mit ihm, wo du denkst, das ist einfach sein Humor und seine Art, wie er Schauspieler. Die kommt nämlich in den US-Produktionen, finde ich, nicht so.
Aber er kann super schauspielern.
Ja, ich hätte ihn viel lieber gerne öfters gesehen in Filmen. Natürlich kann er sich's aussuchen inzwischen, was er macht. Aber er ist ein Schauspieler, der prägnant einfach ist. Ist in einem Atemzug wie Sean Connery, Anthony Hopkins, einfach damit zu nennen. Er braucht nur ein Auge oder eine Mimik machen und du kaufst ihn diese Rolle einfach ab.
Ja, sensationell. Gut, so viel dazu. Wir freuen uns und sind gespannt, dass Lethal Weapon offiziell in eine weitere Runde gehen wird. Wann das dann für einen Kino-Release sein wird oder ob es direkt fürs Heimkino produziert wird, wird sich zeigen. Und wann dann der Release ist, wir halten euch, was das angeht, mit Sicherheit auf dem Laufenden. Ja, heute geht es jetzt aber um John Carpenters Sie leben, zu englischen They Live, ist eine US-amerikanische Science-Fiction, ja, Komödie kann man es nicht unbedingt nennen. Auch wenn's
Tragödie.
Nicht unbedingt, ich würde ihn sogar in den Science-Fiction-Thriller reinpacken, aus dem Jahre 1988. Der Film ist heute
brandaktueller
als noch aktueller, als es zur damaligen Zeit war, weil er ist ja ähnlich wie viele andere John Carpenter-Filme damals weniger ernst genommen worden, wurde so ein bisschen verschmäht.
Im Nachhinein, ja. Er wurde halt sehr kritisch angesehen aufgrund dessen, weil er halt auch politisch Konsum nicht fördern war, sondern eher da halt sehr kritisch dagegen steht. Und zur damaligen Zeit, zu der Regierung, wo in Amerika gerade vorgeherrscht hat, war er nicht sehr gerne angesehen. Deswegen wurde er auch sehr schnell abgesetzt und ja. Begraben.
Also da würde ich sogar nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und es gab ja zwei verschiedene Altersgruppierungen, wo du ja gesagt hast. Es gab eine FSK 16 und die galt bis 2012. Und genau. Dann gab es eine FSK 18. Die erschien dann zu einem Zeitpunkt, wo dann die DVD ganz groß wurde, / dann im späteren Verlauf auch auf Blu-ray übernommen wurde. Und zwar hast du mir gesagt, es ging ja nur um die Kampfszene, die Faustszene.
Die 6 Minuten lang spielt,
genau. Dieser Faustkampf, der in dieser Seitengasse stattfindet.
Genau, und diese eine Szene, wo er dann vollkommen der Herr Nader, den Frank, eine voll in die Backe gibt mit der vollen Faust, ist rausgenommen worden und somit war es ab 16 dann frei für die VHS. Und wo ich auch sage, wegen dieser einen Szene wird es dann freigegeben, das sind andere Szenen, nicht schlimmer, aber trotzdem gewaltverherrlichender als jetzt einfach einen, den ich ins Gesicht schlage.
Als Cast konnte John Carpenter allen voran Wrestling-Opa Roddy Piper, wurde auch Rowdy Piper genannt, für seine, sag ich mal, ausgesprochene Härte und für seine Sprüche im Ring, im WWF-Ring, glaube ich. Ja, Roddy Piper ist mir persönlich nur als John Nader aus Sie leben bekannt. Hatte noch ein paar Serienauftritte in Highlander, Cold Case etc. Da war er für mich aber dann schon gar nicht mehr wirklich präsent, weil ich diese Serien nie wirklich gesehen habe. Dann haben wir als weiteren großen Darsteller Keith David kennen wir aus John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt.
Und Keith David hat ja nur unter der Voraussetzung mitgespielt, weil John Carpenter ihm garantiert hatte, es wird nicht wie bei Das Ding einen Sidekick, sondern eine größere Rolle. Und nur aufgrund dessen, wie er dann das Drehbuch gelesen hatte, hat er gesagt, okay, ich bin bereit dazu, wenn ich als Partner von Rowdy dann mitspiele.
Okay, ja cool. Also er war ja in zahlreichen Filmen präsent. Er hat zum Beispiel die Hollywood Cops mit Harrison Ford und Josh Hartnett.
Ja.
Mitgemacht. Da war er, glaube ich, der Polizei-Captain, ja, des Reviers oder der Revier-Captain. Transformers war er mit dabei. Er hat zum Beispiel auch in
Den Vater bei Verrückt nach Mary.
Ja, also er hat zahlreiche Rollen absolviert. Er ist zumindest ein bekanntes Gesicht, aber er hat leider Gottes nie einen A-Status in Hollywood erreicht. Wie jetzt ein, ja, Mel Gibson, wie wir so schön gesagt haben. Natürlich. Oder Kurt Russell. Das hast du mir ja schon gesagt, dass die Rolle des Roddy Piper ursprünglich von Kurt Russell hätte übernommen werden sollen.
Aufgrund dessen war ja John Carpenter vorher Das Ding aus einer anderen Welt, Flucht aus New York und Big Trouble in Little China, die drei genialen Filme von John Carpenter mit Kurt Russell, wo er zusammenspielt. Und aufgrund dessen hat er auch schon Kurt Russell gefragt, hat aber noch nicht Ja gesagt. Und dann bei einer Wrestling-Veranstaltung, wo John Carpenter eingeladen war, hat er Roddy Piper dann kennengelernt und hat mit den Gedanken gespielt. Das Drehbuch hat er aufgrund eines Comics erarbeitet, der Nader auch hieß. Darum heißt unser Hauptcharakter auch Nader.
Okay, cool.
Und hat dies ihm während dieser Wrestling-Veranstaltung auch, ich will nicht sagen schmackhaft gemacht, aber ein bisschen was darüber erzählt. Und er hat nur aus Jux und Dollerei gesagt, eigentlich wäre schon cool, einen Wrestler in einen Film hineinzubringen. Und somit hat auch John Carpenter mit dieser Idee dann gespielt und hat dann nach längeren Überlegungen gesagt, ja, ich nehme dich.
Ja, also wie schon gesagt.
Und auch zu Glück, weil Kurt Russell war zur damaligen Zeit, 1987, wie dieser Film produziert worden ist, keine Zeit gehabt. Tequila Sunrise war angesagt.
Okay. Wobei ich aber sagen muss, Roddy Piper passt wie die Faust aufs Auge in diesem Film. In der deutschen Synchronfassung hat er sogar die Synchronstimme von Kurt Russell. Wobei Kurt Russell das mit Sicherheit brillant absolviert hätte.
Hätte es super auch gemacht, aber Roddy Piper finde ich als diesen Outlaw, nenne ich es jetzt mal, wird zwar nie so gesagt, aber ich finde diesen Outlaw, ich lebe auf der Straße, ich arbeite von Job zu Job, von der Hand in den Mund, perfekt dargestellt.
Ja, das stimmt. Also während Kurt Russell so ein bisschen Hollywood-Feeling mit reingebracht hätte,
ja,
und den Film vielleicht auf eine ganz andere Ebene gehoben hätte,
ja,
nicht unbedingt schlechter, aber
nein.
Roddy Piper ist tatsächlich so, wie du selber gerade gesagt hast, wie so ein Outlaw, ist ein tatsächlich unverbrauchtes Gesicht in Hollywood gewesen. Und der zieht den Film, ich will nicht sagen ins Negative, aber er gibt dem Film was Dreckiges mit.
Touch.
So ein bisschen Independence, so ein bisschen, ja, ein bisschen Asozialität.
Das macht diesen Film halt auch aus.
Ja.
Alles, was man in diesem Film sieht, ist authentisch. Es wurde nichts in einem fucking Hollywood-Studio, wie man so schön sagt, gemacht.
Ja.
Das ist nicht schlimm, aber es ist wirklich auf der Straße in L.A. gedreht worden, in Gassen auch.
Die Zeltstätte, ja.
Nicht nur die Zeltstätte, sondern auch, wenn er dann ankommt von der Bahn, das ist gezeigt worden, wie er durch L.A. läuft, durch die Seitenstraßen. Diese Kampfszene, wo wir gerade erwähnt haben, sind insgesamt, das ist nie zu sehen gewesen, aber wie sie das gedreht haben, war natürlich von beiden Seiten abgesperrt. Die Leute, wo dann dazugeschaut haben, haben ganz entsetzt die Polizei gerufen, da sind Sondereinsatzkommandos gekommen vom SWAT, um das zu schützen zu wollen.
Ja, krass.
Habe ich nachgelesen. Wo du denkst, also bitte.
Ja, aber weißt du, ich meine,
diese Zeltstadt, wo du gerade erwähnt hattest, wo am Anfang die ersten 30 Minuten die Handlung ja mitspielt, war wirklich eine Obdachlosen, also so eine Zeltstadt, die dann auch, wie man im Film sieht, dann auch geräumt wird.
Ja, und
das ist dann
schon krass.
Und das sind halt keine Schauspieler gewesen, die da gelesen haben, das waren echte Obdachlose, die am Rand der Gesellschaft
leben. Du siehst halt in dieser Seitengasse, wenn die sich die Fresse polieren.
Eine der berühmtesten Faustkämpfe der Filmgeschichte, die zum ersten Mal 6 Minuten wohlgemerkt da.
Also die nimmt wirklich eine sehr, sehr lange Zeit ein.
Vorher hat man ja 1-2 Minuten nur gehabt.
Und man sieht aber, Roddy Piper als auch David Keith sind massive, kräftige Männer. Das ist schon klar, dass, sag ich mal, die schmächtigen US-Bürger da ganz schnell die Polizei rufen. Also zwischen zwei solche kämpfenden Kolosse zu kommen, das ist, als würdest du dich zwischen zwei Pitbulls stellen, die um ein, sag ich mal, rohes Stück Fleisch kämpfen. Da kannst du nur den kürzeren ziehen.
Bei den Aufnahmen hat sich zum Beispiel Keith David die rechten Wangenknochen gebrochen von Piper. Und Piper hat sich dabei, ich weiß nicht, ob es der Mittelfinger war oder der Zeigefinger von der rechten Hand beim Schmettern, also Zerschmettern der Backe, den Finger gebrochen.
Da waren die Leute noch mit Leib und Seele dabei.
Die blauen Flecken, die sie mir sehen, die sind nicht geschminkt.
Ja, und ja, ich sage ja, da sind die Leute mit Leib und Seele dabei gewesen und haben noch richtig Einsatz gezeigt.
Ja.
Und heute, naja, da geht man ja gar nicht mal mehr auf ansatzweise Risiko. Als weibliche Darstellerin tritt Meg Foster in Erscheinung. Wir kennen sie aus zum größten Teil Serienarrangements.
Ja.
In den letzten Jahren hatte sie aber mehr zu tun. Es war zum Beispiel mit Jeepers Creepers 3 eine ihrer, ja, bis dato letzten Rollen. Und die bekanntesten Serien waren jetzt zum Beispiel Ravenswood, Twin Peaks oder The Mentalist. Sie wurde zum größten Teil für ihre unglaublich blauen Augen bekannt,
ja,
die immer hervorgestochen haben. Jetzt, wo ich gerade die Augen erwähne, sie war zum Beispiel auch die Evelyn in dem Dolph Lundgren-Trash-Film Masters of the Universe.
Wollte ich jetzt sagen, ja.
Ja, sie brauchte nie Kontaktlinsen, um wirklich strahlend blaue Augen mit so einem unglaublich krassen grünen Ring um die Iris darzustellen. Ne? Aber, ja, sie wurde leider Gottes auch nie größer bekannt. Als kleiner Nebendarsteller können wir noch, oder sollten wir, Peter Jason erwähnen. Peter Jason war, ähnlich wie Kurt Russell, auch ein Aushängeschild für John Carpenter-Filme. Unter anderem Die Mächte des Wahnsinns, Das Dorf der Verdammten, unserem Sie leben, Die Fürsten der Dunkelheit. Das sind alles Filme von John Carpenter, in denen er einen Auftritt hatte und wurde somit, wie schon gesagt, ein Gesicht von...
Prägnantes Gesicht für John Carpenter-Filme.
Ganz genau. Soweit jetzt zu den bekanntesten Darstellern. Jetzt sollten wir uns aber mit der Geschichte, mit der Handlung des Films auseinandersetzen. Und Patrick, worum geht's in Sie leben?
Wir lernen Nader oder John Nader kennen, indem er aus einem Zug aussteigt, nur mit dem Nötigsten. Und er ist natürlich auf der Suche nach einem Job, den er dann auch findet, auf einer Baustelle und auch einen Freund kennenlernt.
Ich würde ihn aber nicht als Freund bezeichnen, weil die sind sich nicht eins, die können sich auf den Tod
nicht
riechen.
Ja,
das ist bloß im weiteren Verlauf, dass sie sich nur arrangieren. Nachdem ja John Nader bis jetzt noch keine Bleibe gefunden hat, also nicht weiß, wo er schlafen soll, wird er von seinem Arbeitskollegen Frank, gespielt von Keith David, mit in eine Suppenküche genommen, die in einer Kirche stattfindet. Und dort wird es zur Unterhaltung ein Fernseher aufgestellt, in dem ein Piratensender läuft, also sprich ein illegaler, nicht registrierter Sender, in dem über Manipulation und Beeinflussung groß philosophiert und gewarnt wird. Das kriegt man als Zuschauer auch so ein bisschen am Rande mit. Ja, also es wird kein großes Augenmerk auf diesen Piratensender gelegt, aber dennoch, ganz, ganz wichtig, wirst du an dieses Thema rangeführt. Des Nächtens wird dann die Suppenküche, also dieses Gotteshaus, die Kirche, von einem Großaufgebot brutaler Polizisten gestürmt, geräumt und ja, die Insassen Leute, die in dieser Suppenküche Zuflucht gefunden haben, vertrieben. Und bei dieser Aktion fällt unserem Star, ja, John Nader, eine Kiste, ein Karton mit lauter Sonnenbrillen in die Hand. Er nimmt diesen Karton mit, weil er sich nicht erklären kann, wieso in der Suppenküche ein ganzer Karton Sonnenbrillen wichtig ist. Am darauffolgenden Tag, ja, weil die Sonne erscheint, zieht er eine dieser Sonnenbrillen auf und muss Schreckliches erkennen. Denn wenn er durch diese Sonnenbrille schaut, sieht er die Welt nicht mehr so, wie sie tatsächlich ist, sondern er sieht sie in Schwarz-Weiß und jegliche Werbung, jede Zeitschrift beinhaltet versteckte Botschaften. Botschaften wie gehorche, schlafe, konsumiere. Also alles, was dich im Endeffekt, ja, so wie man es auch damals wie heute gesagt hat, schlafen lässt. Dein Unterbewusstsein wird manipuliert und gesteuert. Er weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Die größte und, glaube ich, schlimmste Erkenntnis, die John Nader in diesem Zustand hat, ist, wenn er andere Menschen anschaut, sieht er nur eine bestimmte Gruppierung von Menschen, die aussehen wie Außerirdische, mit großen schwarzen Augen und ähnlich wie ein Totenkopf. Ja, die Zähne sind freigelegt.
Ein Ghoul.
Ja, wie so ein Ghoul, ja, so in der Richtung. Da dämmert es ihm langsam, dass er es mit einer außerirdischen Invasion zu tun hat, beziehungsweise Unterwanderung.
Ja.
Von diesem Moment an ist John Nader bestrebt, die Hintergründe aufzuklären, die restliche Bevölkerung zu warnen und möchte hinter den Plan der Außerirdischen kommen. Er braucht aber Hilfe und sucht diese bei niemand anderem als seinem einzigen Kontakt, seinem Arbeitskollegen, den er in L.A. getroffen hat, Frank. Der ist natürlich, ja, also ganz ehrlich, wer von uns würde denn jemanden glauben, selbst wenn es der beste Freund ist, der kommt und sagt, hey, wenn du durch die Brille schaust, dann siehst du außerirdische und unterschwellige Botschaften, die dir ins Hirn geprügelt werden. Also ich glaube, ich wäre genauso skeptisch.
Ja.
Ja. Und er weigert sich dennoch, die Sonnenbrille aufzuziehen, weswegen John Nader Gewalt anwenden muss, was dann zu dieser besagten 6-minütigen Faustkampfszene in der Seitengasse führt, die stellenweise sogar recht lustig gemacht ist, weil sie wahrscheinlich auch sehr improvisiert dargestellt wurde.
Das ist alles improvisiert, das sind ja wirklich durch Standkoordinatoren, dass eigentlich nichts passieren hätte sollen.
Ja. Das Ende vom Lied ist, John bekommt Frank dazu, diese Brille aufzusetzen, beziehungsweise drückt sie ihm aufs Gesicht und erst da wird ihm bewusst, was tatsächlich um ihn herum abgeht. Und von der einen Sekunde auf die andere hat John Nader einen Verbündeten, die beide jetzt Hand in Hand gehen, um die außerirdische Invasion zu stoppen bzw. aufzudecken.
Ja.
Nachdem das Streben der beiden natürlich nicht lange unentdeckt bleibt, kriegen natürlich die Außerirdischen mit, dass sie aufgeflogen sind, ihre Anwesenheit auf der Erde kurz davor steht, enttarnt zu werden. Und was machen die natürlich? Sie machen Jagd auf unsere beiden Helden. Ob die es schaffen, die außerirdische Bedrohung abzuwenden, davon kann sich jeder selber ein Bild machen in dem Film Sie leben von John Carpenter. Aktuell zu erwerben auf Amazon Prime, heute am 8.10., gegen eine kleine Gebühr von 3,99 € oder ihr geht zum Händler eures Vertrauens.
Bestellt ihn euch.
Im Moment wäre wahrscheinlich Amazon die bessere Alternative. Dort könnt ihr nämlich die Blu-ray in verschiedenen Cover-Varianten bestellen. Rentiert sich auf jeden Fall. Ist ein unglaublich guter Science-Fiction-Thriller.
Aktueller denn je.
Ja, du sagst es, aktueller denn je. Weil wer weiß denn von uns tatsächlich, was hinter der Fassade unserer bekannten Welt liegt?
Keiner.
Ja, haben wir vielleicht tatsächlich, so wie es beim John Carpenter-Film der Fall ist, auf jedem Geldschein draufstehen, das ist dein Gott. Und wenn man es ja mal jetzt so grob runterbricht, es ist doch heute so. Geld regiert die Welt, das war ja schon damals oder seit eh und je der Spruch und es trifft heute genauso zu wie im Rest unserer Geschichte. Schau doch mal die Pharmaindustrie und die Lebensmittelindustrie an. Die beiden gehen ja Hand in Hand.
Natürlich.
Ne? Während die einen dir vernünftiges Essen bieten sollten, kriegst du nur den größten Schrott zum Schnabulieren. Und die, die dich gesund machen sollten, verdienen ja nur an dir, wenn du krank bist.
Natürlich.
Wie schon gesagt, es geht ja nur ums Geld. Weil wenn du kein Geld mehr bringst, was bist du für ein Kunde? Keiner mehr. Und nur ein kranker Mensch ist ein guter Kunde. Bestes Beispiel sind zum Beispiel auch unsere elektronischen Geräte. Schau mal her, ich habe jetzt zum Beispiel einen uralten Röhrenfernseher. Der wiegt 40 Kilo und wenn nicht sogar mehr. Aber wenn ich den heute einschalte, läuft der wie eine 1. Diese ganzen Flachbildfernseher, unsere ganze Technologie ist ja, ob es jetzt Waschmaschinen sind oder Toaster und so weiter und so weiter, maximal nur noch auf 2 bis 2,5, vielleicht 3 Jahre ausgelegt. Und dann sollten sie ja kaputt gehen.
Das ist ja die Aussage des Filmes, dass du einfach konsumieren in deinen Gedanken verschwiegen oder nicht nachdenken sollst, sondern einfach der Masse der Menschheit folgen und einfach wie ein Lemming leben
sollst. Ich wollte es gerade ansprechen. Einfach dieses Lemming-Verhalten, Konsum, Konsum, Konsum.
Und ja? Nicht aufwachen sollst.
In natürlich, dem Sinne. Das war ja schon.
Was ich aber eher beeindruckend finde, ist halt von diesem Film, dass John Carpenter das Drehbuch basierend auf den 1963 entstandenen Kurzgeschichte 8 o'clock in the morning, wo ich vorhin schon gesagt hatte, wo auch ja. auf Englisch heißt Nada, sich inspirieren lassen hat und daraus ein Drehbuch gemacht. Das finde ich viel interessanter, dass man aus so einer Kurzgeschichte, die wirklich nur 10 Seiten war, ein Drehbuch daraus macht. Aus solchen Geschichten oder Comics passieren, werden ja wirklich große Filme dann gemacht, die heutige, wie es meisten oder fast alle Filme von John Carpenter sind, die ja Kultfilme sind, die in den ersten, auch wenn sie ausgestrahlt worden sind, an der Kinokasse oder die ersten Wochen verschmäht und auch dann rausgegangen sind, nie wieder dann eigentlich gesehen worden sind und erst im Nachhinein, wie sie dann auf den digitalen Medien, sei es VHS, DVD oder Blu-ray rausgekommen sind, erst richtig Kultstatus oder auch die Nachfrage danach war.
Ja, ich meine, die Carpenter-Filme waren ja schon immer eher die Heimkino-Garanten, weil fürs Kino haben die in seltensten Fällen große Aufmerksamkeit erregt, weil er einfach auch ein Händchen für Nischengeschichten hatte. Also er hat sich nicht den fünften Action-Helden nochmal rausgesucht und neu weitergemacht, sondern er hat sich tatsächlich Thematiken gewidmet, die, sag ich mal,
keiner anfassen wollte,
eher Randgruppierungen betroffen hat. Ja. Auch wenn es die komplette Gesellschaft betroffen hat, wie jetzt zum Beispiel in Sie leben mit dieser Konsumgesellschaft. Und er hat das ja ganz offiziell und auch offensichtlich angeprangert.
Natürlich. Vor allem, wenn man überlegt, wie dieser Film entstanden ist. Er hatte ja am Anfang kein Studio für dieses Konzept. Das wollte keiner. Warner Brothers hat es unter 2 Bedingungen, die es dann auch gemacht haben, nur gemacht. Aufgrund dessen, sie wollten statt wie er, diese Ghule oder diese, wie du es schon gesagt hattest, diese Totenkopfmenschen, wollten sie wie in den Comics diese Tentakel-Aliens, wo John Carpenter gesagt hat, Gott sei Dank, nein, das mache ich nicht.
Ja, ich finde es auch gut, weil mit diesen Tentakel-Außerirdischen oder Tentakelwesen, ich glaube, da hätte er zu sehr die H.P. Lovecraft-Thematiken des Cthulhu-Mythos angestriffen.
Ja.
Und ich glaube, das wollte er verhindern. Ich glaube, er wollte, dass man ihn nicht in einem Atemzug oder Plagiat vorwirft, dass er sich da an H.P. Lovecraft vergriffen hätte.
Natürlich. Aber du musst es auch so sehen, er musste mit seinem eigenen Vermögen vorstrecken, um erstmal in die Produktion zu gehen. Weil, wie wir schon gesagt haben, es hat kein Studio gesagt, okay, wir finanzieren hier diesen Film. Erst wie er dann angefangen hatte zu drehen, die ersten Wochen, hat sich dann Warner Brothers und der europäische Verlag jeweils nur mit 1,5 Millionen, ist natürlich auch viel Geld, aber er hatte nur 3 Millionen für diesen Film zur Verfügung. Somit sind die meisten Szenen ja an Originalschauplätzen gewesen. Und was ich dir vor im Podcast schon gesagt habe, was ist die teuerste Szene gewesen? Die im Supermarkt. Diese normale und auch diese Schwarz-Weiß wurden jeweils umdekoriert, um zum Filmen eingerichtet werden und hat einen fasten Budgetbatzen von 1,1 Millionen verschlungen.
Also für eine einzige Szene und dann hast du aber nicht einmal 4 Millionen, um das zu bewerkstelligen. Ich meine, klar, wenn man jetzt so hört, ja, die Hollywood-Fabrik schmeißt mit Millionen nur um sich, dann ist es für uns Normalo-Bürger ein eine horrende Summe. Ja, wo man sagt, ja, wie geht denn das, dass so ein Film so teuer ist?
Also überlege mal, wenn du überlegst, der Film hat nur eingenommen 13,5 Millionen. Das nur in Nordamerika, nur in Amerika und in Kanada. Europäisch ist nicht zu finden, was er damals eingenommen hat, weil der John Carpenter-Filme in Europa zwar auch angelaufen sind, aber nicht so erfolgreich waren, dass sie nach ein paar Wochen wieder rausgenommen worden sind.
Zumal der ja noch eine Thematik hatte, mit der sich nicht jeder identifizieren konnte. Da war es natürlich wesentlich schöner, einem James Bond zu folgen, ne, mit einer, sag ich mal, verhältnismäßig schönen Thematik, weil er reißt ja immer irgendwie das Bond-Girl auf und ist der strahlende Held.
Oder irgendein Actionfilm zur damaligen Zeit.
Ja, ist ja der strahlende Held, ist alles glamourös. Ja. Und hier hast du es mit einem Film zu tun, der tatsächlich auch vom Optischen total dreckig rüberkommt. Wirklich wie so ein asozialer. Ne?
Aber es macht diesen Film auch aus, diese Nichtsverschönerung. Es ist einfach L.A. in den 80er Jahren. Heute ist es genauso unschön wie damals in diesen Seitenstraßen.
Ich glaube, heute ist es sogar noch wesentlich schlimmer, weil...
Und es ist halt schreckend, einfach zu sehen. Genauso dieses obdachlosen Zeltstadt, dass da wirklich halt ja nichts verschönert ist, sondern sie sind da mit der Kamera durchgelaufen. Die, wo husten, die, wo humpeln, das sind einfach diese Menschen, die da gelebt haben. Die haben nichts anderes gehabt.
Und es ist in der heutigen Zeit nicht wirklich besser geworden. Und wir haben tatsächlich diese Gesellschaft, die unter uns lebt, und wir haben dann diese schlafende Gesellschaft, die wirklich dem Konsum folgt, die der breiten Masse folgt. Aber man sagt ja grundsätzlich, nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom.
Natürlich.
Ja, und so ist es halt leider Gottes auch. Wie schon gesagt, folge dem Geld und du landest bei den Schweinen.
Ja.
Aber so viel dazu. Der Erfolg des Films hat sich ausgezeichnet, zum Beispiel im Jahre 1990, in dem der Film einen Saturn Award Nominierung für den besten Science-Fiction-Film und die beste Musik bekommen hat.
Die John Carpenter selber komponiert und eingespielt hatte.
Und man merkt es sofort. Schon in den ersten paar Minuten hört man die Klänge dieses Synthesizer von John Carpenter, die einfach unverkennbar sind.
Du merkst es in jedem seinen Film. Diese Liebe zum Detail dieser Musik, diese Charakter, jeden Einzelnen, sei es das Ding, Big Trouble Little China, jetzt in
Halloween.
Halloween. Es ist einfach dieses prägnante wo du sagst, Synthesizer, Reihenfolge, wo du genau weißt, das ist dieser Film. Aber es macht diesen Film auch einfach aus.
Ja, das ist so sein Markenzeichen. Und ich feiere es jedes Mal wieder, dass du nur anhand der Musik schon raushörst, geil, ich habe es nicht gewusst, aber ich sitze hier gerade vor einem John Carpenter-Film.
Ja, darum nehmen wir gerne John Carpenter-Filme, gerne raus, weil es einfach Filme sind, die inzwischen Kultstatus haben, die wir immer regelmäßig anschauen und euch gerne auch näher bringen möchten, weil es einfach Filme sind mit Liebe zum Detail, das heute halt einfach fehlt.
Ja, ich glaube, viele, die sagen einem John Carpenter, sag ich mal, Kreativlosigkeit und Einfallslosigkeit nach, weil von seiner, sag ich mal, Musikkomposition her relativ wenig Abweichungen sind. Also er hat
gefühlt... Ist einseitig, aber es gibt doch diesen Film, diesen gewissen, gewünschten Charakter. Schau dir heute diese Filme an. Ich nehme einen Film, egal was, es ist einfach ein Lied aus dem Radio. Och, es ist toll. Was? Nein, das ist doch nicht... Ich schaue mir Big Trouble Little China an, aufgrund, weil die einfach verrückt abgedreht ist. The Thing, diese Szene am Anfang, wo die Musik einspielt, diese weite...
Nur dieses Eis, Dom-Dom.
Genau, diese Dom-Dom. Eislandschaft, wo du einfach nur denkst, so, oh, hier möchte ich nicht stranden.
Ja.
Perfekt, genauso wie es hier bei Sie leben.
Und vor allem, was ich ganz entscheidend finde bei John Carpenters Musik ist, sie ist zeitlos.
Ja.
Du kannst den Film... wie jetzt in Sie leben zum Beispiel im Jahre 1990 anschauen oder jetzt im Jahre 2025 und in den nächsten 10 Jahren. Der Film bleibt zeitlos.
Nicht nur die...
Erstens mal mit seiner Thematik, Entschuldigung. Und zum ganz, ganz wichtig, wegen seiner Musikauswahl. Ich bin Nummer 4 zum Beispiel, hat einen Song von, glaube ich, Lana Del Rey. Ich glaube, Fire heißt er.
Okay.
Und du weißt ganz genau, bei so vielen anderen Filmen, wenn ein Chartbreaker hergenommen wird, dass das ein damals aktueller Song war. Du kannst es einer Zeit schon zuordnen und manche Musik, die altert, sage ich mal, verhältnismäßig schlecht.
Ja.
Mei, wenn ich jetzt mal überlege, klar, die Rolling Stones, die Beatles sind einfach zeitlose Klassiker. Ne? Aber wenn ich jetzt überlege, was ich als Kind in meiner Jugend gehört habe, oder nicht umsonst gibt es so diese Trash-80er und Trash-90er-Partys, da muss man schon sagen, Mann, das ist ganz schön wild, was wir damals für einen Schrott gehört haben.
Echt? Besser als heutige Musik.
Das ändert sich nie. Glaub's mir, Patrick.
Die haben unsere Eltern auch gesagt, ja. Das hört ihr für einen Schmarrn. Alles legitim, aber wo ich halt sage...
Und dann habe ich das aber in dem Film, der Emotionen erzeugen soll, gerade mit seiner Musik. Und dann hast du heute. Ja, und dann hast du aber einen Soundtrack, wo man sagen muss, naja, das war Müll, das war Müll, ja. Das kannst du in die Tonne kloppen. Und dann erzeugst du alles andere als szenenspezifische Stimmung.
Ja.
Da muss ich sagen, ist...
Hut ab.
Genau, John Carpenter führend.
Ja.
Wir haben zum Beispiel noch einen Jerry Goldsmith, einen Hans Zimmer, die teilweise wirklich nur szenenspezifischen Sound kreiert und komponiert haben.
Ja. Ja.
Aber jetzt mal ganz andere Frage, Patrick. Was würdest denn du anstellen, wenn du so eine Sonnenbrille findest?
Angst um mein Leben, mit einer Waffe rumlaufen.
Ja, aber...
Nein, ich würde gar nicht wissen, was dann passiert, das ist übertrieben gesagt. Aber wenn ich sowas wirklich sehen würde, oder mit so einer Sonnenbrille anfangen würde, ob du nicht paranoid dadurch würdest... Weil ich hab sie und muss dir erst erklären, okay, wir leben in so einer Gesellschaft, du glaubst mir nicht.
Ja gut, aber John Nader hat es ja mit seinem Kumpel Frank dann auch geschafft. Der hat ihn ja auch die Sonnenbrille aufgezwungen. Ich meine, wenn du mir sagst, hier, schau mal durch, ja, ich würde einfach mal von nichts anderem ausgehen und würde wahrscheinlich blindlings die Sonnenbrille aufziehen. Ja, aber ich würde mir die Frage stellen, ziehe ich los und versuche, die Menschheit aufzuklären? Oder lebe ich nach diesem Prinzip, Unwissenheit ist ein Segen?
Ja.
Ja, behalt's für mich, versuche das Beste draus zu machen, weil bisher hat's ja so relativ ganz gut funktioniert. Ist also die Frage, mit der jetzt auch John Carpenters Film spielt. Wie würdet ihr reagieren, Leute? Würdet ihr, nur für euch die Frage mal zu beantworten, würdet ihr losziehen und die Außerirdischen bekämpfen? Würdet ihr euch dieser Klasse anschließen, sie unterstützen? Oder würdet ihr einfach ja, die Hände in den Schoß legen und sagen, mal schauen, was passiert?
Gute Frage, ja.
Da haben wir auch einen ähnlichen Vertreter, nämlich den Film The Arrival mit Charlie Sheen.
Oh, auch gut, ja.
Der sich einem ähnlichen Thema gewidmet hat. Und ich weiß nicht, ob wir es euch jetzt aufdröseln sollen, dass der Film schon die Außerirdischen, ähnlich wie bei John Carpenter, anwesend und integriert, unterwandert, auf der Erde angesiedelt hat.
Das ist die Neuinterpretation zu... Sie leben.
Ja, ich glaube ich jetzt eher weniger, weil er findet zwar schon heraus, dass eine außerirdische Kultur auf der Erde sich angesiedelt hat und er findet leider Gottes auch heraus, dass diese Treibhausgase, die in die Atmosphäre gepustet werden, zur Klimaerwärmung führen sollen.
Umstrukturierung.
Genau, um den Planeten, zumindest vom Klima her und von den Beschaffenheiten, lebensfähig oder lebensbar für die Außerirdischen zu machen. Da ist, wie schon gesagt, so die Frage von John Carpenter, inwieweit man sich selber mit diesem Umstand der Infiltration, auch dieser Unterwanderung zufrieden gibt oder ob man die Waffen in die Hand nimmt und sagt, und da müssen wir gegen vorgehen.
Ja.
Und ich glaube, das war zur damaligen Zeit, in der Ronald Reagan-Ära, zur damaligen Zeit, wirklich ein brisantes Thema.
Ja, man muss dazu sagen, man hat ja auch diese Regierung gegen sich dann gehabt, nachdem der Film ausgelöst.
Ganz genau, weil du hast ja ganz offiziell und unverblümt Kritik an der Regierung ausgedrückt.
Ja.
Und ja, wie würden solche Filme heute ausschauen? Würden sie genauso aussehen? Weil wir, ich sag ja, mit unseren Touchscreens, mit unseren Smartphones, mit unseren ganzen Flatscreens und dieser ganzen medialen Beschallung, die wir heutzutage haben, kriegen wir da nicht vielleicht doch auch irgendwie geheime Botschaften in die Rübe gepresst?
Vielleicht.
Ja, und mit den Worten würden wir jetzt gerne abschließen. War ein kurzer, aber knackiger, informativer Podcast, der euch hoffentlich ein bisschen Lust auf einen sehr sozialkritischen Science-Fiction-Thriller von John Carpenter gemacht hat, der wirklich kaum Längen zu bieten hat, also Leerlauf, der von Anfang bis Ende durchweg spannend ist. Patrick, wie ist dein Fazit zum Thema Sie leben?
Sehenswert, holt ihn euch. Er ist wie früher, wie damals, super anzuschauen. Er ist gut gealtert.
Genau, das hätte ich jetzt auch noch angefügt. Ich stimme mit dir zu 100% überein. Sehr gut gealtert, aktuell oder zeitaktuell wie noch nie zuvor.
Natürlich, ja.
Weil je weiter unsere Digitalisierung fortgeschritten ist, umso einfacher war, glaube ich, auch die Manipulation. Und unser gesellschaftliches Allgemeinbild hat sich ja grundlegend verändert dank der Einführung der Smartphones. Während früher die Leute in der Straßenbahn aus dem Fenster geschaut haben oder sich noch gegenseitig unterhalten haben.
Von heute alle auf das Handy.
Schaut jeder, und das müsst ihr mal ganz gezielt und bewusst mal beobachten, Leute. Die Menschen sind wie ferngesteuerte Zombies. Mit der Visage im Handy laufen sie durch die Straßen.
Ohne auf den Verkehr zu achten.
Ohne auf den Verkehr zu achten, ohne Rücksicht aufeinander zu nehmen.
Man muss Ampeln auf dem Boden für Leute bauen, dass sie nicht in den Straßenverkehr laufen. Und ja, das hier in Augsburg, wohlgemerkt.
Wollte ich gerade sagen, du musst es schon so erklären. Extra in Augsburg, glaube ich in Königsbrunn auch draußen, hat man Lichter in den Boden integriert, die entweder rot oder grün leuchten, ja, um dem Handy-User zu signalisieren, ihr könnt jetzt gehen, ohne dass die nach oben schauen müssen.
Und somit wird unser Steuergelder verschwendet, meines Erachtens.
Ja, also ich sag's dir, wie es ist. Jemand, der ohne zu schauen mit dem Handy vor der Fresse in den Verkehr läuft, das ist natürliche Selektion. Das ist natürliche Auslese. Also ganz ehrlich, früher wurden die Menschen ja für ihre Dummheit bestraft und heute bestrafen sie sich irgendwo selber.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir empfehlen euch den Film.
Genau.
Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen.
Bis zum nächsten Mal. Wir sehen und hören uns in einer Woche.
Ja.
Bis dahin, alles Gute.
Servus.
Bis dann, ciao.
Wir haben was vergessen.
Ja, klar, stimmt. Ja, du hast recht. Wir haben eine Ankündigung zu machen. Und zwar werden wir in der letzten Oktoberwoche, haben wir ein unglaublich geiles Special für euch. Was das dann genau sein wird, da gehen wir vielleicht nochmal jetzt im nächsten Podcast vielleicht ein bisschen genauer drauf ein, bis es dann wirklich soweit ist. So viel sei schon mal verraten. Es ist für jeden Horror- und Gruselfan mit Sicherheit ein richtiges Highlight.
Perfekt dazu.
Ja, lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall eine ganz geile Sache. Das erste Mal, dass wir sowas auch durchziehen. Und bis dahin, wie jetzt gesagt,
Servus.
Servus.